Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader.
Hallo, hier ist Philipp Haas. Vielleicht kennt der ein oder andere mich schon von Wikifolio oder YouTube. Da habe ich auch einen größeren Kanal, Philipp Haas Investor Search. Bin Wikifolio-Trader der ersten Stunde, wobei ich das Wort Trader eigentlich nicht so mag. Ich sehe es eher als Investor. Ich habe aktuell 2 Wikifolios, glaube ich, auch in den Top 10, über die wir heute ein bisschen sprechen wollen. Das Nebenwerte Europa und das nachhaltige Dividendenstars. Und wer sich über meine Investmentmodelle und ein bisschen Lebensweise informieren möchte, ich habe auch ein Buch geschrieben im CH Beck Verlag. Die Kunst des Investierens findet man auch auf Amazon.
Also, Philipp, der Investor. Es grüßt Peter Hannig aus dem Börsenradio-Studio. Grüße dich, servus.
Servus.
Ich muss ja sagen, du hast ja deutlich mehr als nur 2 Wikifolios, in die du investierst. Aber lass uns die beiden besprechen. Die sind gut gefüllt mit Geld und die laufen auch sehr gut mit deiner Strategie. Starten wir mit den Nebenwerten. Ja, wie läuft es denn mit den Nebenwerten? Die liefen ja bisher immer sehr, sehr mau, die letzten, könnte man sagen, fast 26 Monate. Kommt jetzt wieder Schwung rein, indem dann viele feststellen, naja, ein Video ist saugut gelaufen, ich nehme mal Gewinne mit, wohin mit dem Geld?
Ja, das hoffe ich. Also Nebenwerte liefen zuletzt ja auch schon wieder besser, ne? Also von dem Tief, so vom Oktober oder so letzten Jahres, gab es schon eine deutliche Erholungsrallye. Allerdings bleibt es natürlich hinter der einen oder anderen Highflyer-Aktie. Und wir haben auch aktuell so ein bisschen, sag ich mal, nicht eine merkwürdige Börse, aber die Börse ist vor allem von Indexwerten getrieben, ja? Also die oft dann sehr, sehr auch wenige sind, sich sehr, sehr konzentriert, ja. Und dann noch den ein oder anderen Aktien, die in dieses Megathema AI reinpassen. Alles andere ist eigentlich wirklich sehr, sehr schlecht gelaufen. Selbst der SDAX verzerrt das so ein bisschen, denn das Wikifolio Nebenwerte Europa investiert auch in SDAX-Werte, aber halt auch die Werte, die nicht im SDAX drin sind. Und ich glaube, da in den letzten 3 Jahren im Schnitt wahrscheinlich auch eine negative Rendite. Auch viele Fonds, die in der Vergangenheit da sehr, sehr gut waren im Nebenwertebereich, hatten wirklich sehr, sehr schlechte Jahre, weil halt einfach, sag ich mal, die Zuflüsse da fehlen, die Performance. Ich glaube, bis jetzt war es immer so in der Geschichte der Börse, dass sich das irgendwann dreht und es wieder das mit den Bewertungen anpasst. Wann das genau ist, weiß ich nicht, aber zuletzt die Zeichen, ne? Also viele Aktien haben vom Momentum gedreht, Leute sind auch wieder ein bisschen aktiver, glaube ich. Und da, glaube ich, sind jetzt die, sag ich mal, die Aussichten eigentlich nicht schlecht, weil Bewertungsdiskrepanz zwischen kleinen Aktien und großen Aktien war lange nicht so groß.
Ja, und man sagt auch immer, das Pendel schlägt nach 2 Richtungen aus. Irgendwann ist es in der Mitte und dann schlägt es wieder in die andere Richtung aus. Deine Performance ist gut, komplett mit dem Wikifolio. Nebenwerte 325% seit 2012, Performance pro Jahr im Durchschnitt 13,4%. Und bei den Nebenwerten hast du eine kleine Einschränkung, das heißt Nebenwerte Europa. Welche Aktien sind drin? Stell uns ein paar vor. Du hast ja über 70 Aktien da drin. Picken wir welche raus. Warum hast du dich zum Beispiel für Fashionette interessiert?
Ja, es steht da noch unter Fashionette drin. Die Firma heißt inzwischen eigentlich The Platform Group. Das ist eigentlich eine Übernahme oder ein Merger mit eigentlich einer, meiner Meinung nach, ganz spannenden Investment-Story und auch einem Gründer-CEO, der auch Kapitalallokation meines Wissens oder meiner Einschätzung nach kann, was ja oft als CEO eher die Ausnahme ist, wenn man ehrlich ist. Die Story Fashionette, wer es vielleicht noch kennt, das ist ein führender Handtaschenversender. Als Mann wird man es vielleicht nicht so kennen, aber vielleicht hat es die Frau mal gesehen. Die sind wirklich nicht so klein, hatten natürlich dann die typischen Corona-Probleme danach, wie andere E-Commerce-Läden auch, und haben dann eigentlich fast so zum Wert des Lagers notiert und wurden dann gekauft von erst Dr. Benner und dann wurden sie in seine Platform Group gemerged. Und die Platform Group ist, finde ich, eine sehr, sehr spannende Story, die sich auch ein bisschen mit meinem Investmentstil, sag ich mal, Growth at Reasonable Prices deckt. Ja, dass man sagt, man ist in Wachstumsbereichen tätig, aber kauft da eher günstige Firmen. Und das sind sehr, sehr viele verschiedene Internetplattformen, vor allem in Deutschland, im B2B-Bereich, aber auch B2C. Zuletzt haben sie Avocado Store oder Hut.de gekauft. Das war mal die Nummer 2 nach eBay. Also, und das ist sehr kapitaleffizient, wenn so ein Marktplatz mal etabliert ist. Und aktuell sind auch viele, meiner Meinung nach, okay, Internetfirmen, glaube ich, für einen relativ günstigen Preis auf dem Markt. Und die kauft er zu, integriert die und manchmal, wie jetzt bei der Fashionette, ne, wenn ich dann auf Plattform umstelle, dann wird das Cash Dry, weil ich kann das Lager kann ich abkaufen. Die neuen Produkte kommen von Partnern, also lokalen Geschäften, die dann über Fashionette online verkaufen können, über eine Plattform. Und mit diesem Cash, was dann frei wird, kann ich dann wieder neue Firmen kaufen. Das könnte dann mal auf die Jahre hinweg so eine erfolgreiche Roll-Up-Story sein. Aktie ist aber auch jetzt schon nicht sehr teuer. Das ist so die Idee dahinter. Und ich glaube, die Story ist auch noch nicht so bekannt im Markt.
Eine deiner guten Werte auch Pro Credit Holding, was machen die?
Ja, Pro Credit Holding ist eine Bank, eine deutsche Bank, die wahrscheinlich die wenigsten kennen werden, weil sie in Deutschland nicht aktiv ist. Ja, und die meisten Investoren haben auch 10 Jahre lang sich keine Bankenaktien angeschaut. Sie profitieren aber eigentlich aktuell von dem Zinsniveau. Und es ist eine Sonderstory, weil sie sind vor allem in Osteuropa aktiv, auch in der Ukraine. Ja, das ist jetzt nicht nur Ukraine, so ungefähr 15%. Und deswegen kam die Aktie massiv unter die Räder mit dem Ukraine-Krieg. Das hat sich aber jetzt wieder berappelt, das Ukraine-Geschäft. Ja, da stabilisieren sich die Sachen. Und das andere Osteuropa-Geschäft läuft sehr, sehr gut. Sie sind da eine sehr, sehr nachhaltige, gut geführte Aktie, die jetzt nicht immer auf die Quartalszahlen schaut, kommen sogar so ein bisschen aus dem Non-Profit-Bereich, aber sind trotzdem sehr, sehr profitabel, waren in ihrer Geschichte immer profitabel, sind sehr diversifiziert. Und sag ich mal, die Fantasie neben der sehr, sehr geringen Bewertung, also KGV ist um die 4, Buchwert ist wahrscheinlich doppelt so hoch. Wenn es Frieden in der Ukraine gibt, da wird es natürlich da viele Aufbaumilliarden geben. Und das wird dann auch über Firmen wie ProCredit abgewickelt, was natürlich dann auch nochmal, sag ich mal, ein Zusatzgeschäft wäre und natürlich auch das Sentiment sehr, sehr stark, glaube ich, von der Aktie ändern würde. Hat sich aber auch jetzt vom Tief auch schon ganz gut entwickelt.
Nächste Aktie, Global Fashion Group.
Das ist so ein Spezialfall, kennt vielleicht noch auch noch der ein oder andere, auch so ein Corona-Gewinner, der dann sehr, sehr böse abgestürzt ist. Inzwischen haben sie über 200 Millionen Cash. Die Firma ist allerdings nur ein Drittel davon wert an der Börse. Und sie haben 3 E-Commerce-Tochter in Südostasien, in Lateinamerika und in Australien, Neuseeland, die aktuell nicht profitabel sind. Deswegen kommt diese Situation zustande. Trotzdem, wenn man morgen diese 3 Firmen für 1 Euro verkaufen würde, und ich glaube, man würde für lokale Anbieter da ein bisschen mehr bekommen, dann müsste die Aktie eigentlich 3-mal so hoch stehen, ja, weil das dann der Cashwert ist. Aber das ist so eine Sache, mal so eine Deep-Value-Situation im Growth-Bereich. Natürlich nicht ohne Risiko, ja, weil natürlich, wenn sie es nicht schaffen, da die Verluste einzudämmen, wird es natürlich dann irgendwann problematischer, aber ich glaube, der Risk-Return gerade vom aktuellen Kursniveau ist da, glaube ich, ganz attraktiv.
Delticom, rollt der Reifen, rollt die Kohle?
Wir sehen es, die Geschichten wiederholen sich so ein bisschen. Auch eine sehr, sehr günstige Aktie sind Europas Marktführer beim Versand von Reifen. Ja, und ich habe es auch selber schon 2-3 Mal genutzt.
Ach, wirklich? Also hast du dir Reifen liefern lassen? Also es gibt ja gewisse Produkte, die würde ich mir nie online bestellen, zum Beispiel eine Festplatte. Wenn die kaputt ist, dann gehe ich immer zum Händler. Aber Schmuck genau. Kann ich mir gut vorstellen, aber Reifen?
Genau, das ist der Clou, warum es auch eine gewisse Hürde gibt. Weil ich will auch keine 4 Reifen irgendwie nach Hause geliefert bekommen. Das funktioniert so, man wählt die Reifen aus und wählt dann einen Montagepartner aus. Und da kann man wirklich deutlich sparen, weil jeder kennt es, wenn man irgendwie, sag ich mal, zum normalen Autohändler reinläuft und irgendeine Reparatur macht oder sowas, da kriegt man nicht den besten Preis. Wenn man aber über einen Online-Partner kommt und diese Montagesachen vergleichen kann, dann werden diese Reifen direkt zu diesem Montagepartner geliefert. Und dann fährt man nur mit dem Auto, die montieren dann mit dem vorgefertigten Preis die Reifen da drauf. Man kann da was sparen. Also das macht schon Sinn, gerade vielleicht, wenn beim einen oder anderen mal der Euro nicht so locker sitzt, da kann man da ein paar Euro sparen. Aktie ist eigentlich wirklich auch extrem günstig. Liegt auch daran, dass das Management in den letzten Jahren A, wirklich nicht so aktionärsfreundlich war. Da könnte man auch vermuten, vielleicht wollten sie es mal irgendwann von der Börse nehmen. Zuletzt hat sich das, glaube ich, aber zerschlagen. Und sie haben auch einen großen strategischen Fehler gemacht, indem sie so einen Online-Küchenbauer mal gekauft haben. Das ist aber in der Vergangenheit. Und wenn wir es sich jetzt anschauen, haben wir hier ein Einstellungs-KGV für eine Aktie, die eigentlich wachsen sollte und auch mal wo ganz woanders stand und per se eigentlich auch Sinn macht vom Geschäftsmodell, auch gerade in der möglichen Rezession. Ne?
Schauen wir schnell noch auf dein anderes Wikifolio. Als Wikifolio-Investor nachhaltige Dividenden-Stars. Okay, Dividenden sind klar, möglichst viele Dividenden ist auch klar, aber was ist die Definition von nachhaltig?
Genau, das ist eine doppelte Definition. Einerseits, dass die Dividenden aus den nachhaltigen Gewinnen gezahlt werden können, ja, weil manchmal gibt es ja solche Aktien, die, weiß ich nicht, ein 20er KGV haben, aber 7% Dividendenrendite. Es kommt dann aus der Substanz, also das geht zum Beispiel nicht. Und auf der anderen Seite, idealerweise sind Firmen ein bisschen aus dem nachhaltigen Segment, also erneuerbare Energien oder sowas. Also diese Mischung ist da gedacht, aber wie gesagt, nochmal ganz kurz, der Winhai ist natürlich keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung. Also es sind nicht nur nachhaltige Aktien, aber das ist ein Aspekt, der hier reinkommt. Und das andere ist halt die Dividende, die gezahlt werden sollte. Oder im Fall von USA eine Aktienrückkaufrendite, das wäre auch in Ordnung.
Ja, muss man vielleicht dem einen oder anderen klären. Also in Deutschland, wir wollen ja immer Dividenden. In Amerika gibt es oftmals Aktienrückkaufprogramme. Das ist manchmal steuerlich auch viel besser als eine Dividende.
Genau. Und gerade wenn es klug gemacht wird, dann kann ich da sogar noch mal mehr Werte irgendwo heben. Ja, wenn es irgendwie auf niedrigen Kursen basiert, dann ist eigentlich ein Aktienrückkaufprogramm besser, wie es zum Beispiel meiner Meinung nach aktuell bei PayPal der Fall ist, die halt wirklich jetzt viel Buybacks machen, die Firma restrukturieren, neue CEO ist da, der beim Produkt was macht. Und für einen US-Wert mit der immer noch Marke ist meiner Meinung nach relativ günstig. Deswegen ist das zum Beispiel auch in einem Dividendenstart als Aktienrückkaufposition drin.
Nächste Aktie, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, Holic Safe
Halle. Punkt. Ja, ich weiß Bank. Es auch nicht.
Also Saving Banks ist eine Bank wahrscheinlich, oder?
Genau, das ist eine Bank und zwar aus Kasachstan. Es ist aber nicht nur eine Bank, sie haben auch wirklich ein Online-Geschäft. Ja, also ein Kinobuchungsportal und natürlich auch so eine Art Trading-App, wie wir es von Trade Republic oder so hierzulande kennen. Also man kann es auch als einen Online-Player sehen. Und das Besondere ist, sie haben KGV von 3 und eine Dividendenrendite, die auf die 20% zugeht. Ja, Risiko ist natürlich Kasachstan, ja, Staatsnähe etc. Aber Kasachstan ist eigentlich, die Wirtschaft entwickelt sich gut und ist auch ein strategisch sehr, sehr wichtiges Land zwischen China und Europa. Und die profitieren natürlich auch von den Problemen von Russland, dass viele Russen, sag ich mal, die mit der Politik da nicht einverstanden sind, nach Kasachstan gegangen sind, dort Unternehmen gründen oder, sag ich mal, sich aufhalten. Auf der anderen Seite geht natürlich auch viel Handel und auch deutsche Firmen, die nicht mehr mit Russland Geschäfte machen wollen, läuft dann irgendwie indirekt über Kasachstan. Also die ganzen Republiken, sag ich mal, in der Peripherie von Russland profitieren aktuell davon und davon profitiert natürlich dann auch eine Bank.
Es ist ein ADR, Daco New Energy, was machen die?
Das ist ein führender Produzent von Polysilizium, also am Anfang der Wertschöpfungskette für Solarmodule, ja, und das ist natürlich eine sehr zyklische Branche. Sie sind da aber zumindest bei der hohen Qualität Kostenführer. Und das Spannende ist, die Firma hat mehr Cash, sag ich mal, in der Bank als die Marktkapitalisierung. Also ich kriege die eigentliche Firma umsonst. Ja. Und ich meine, die zwei meistgehassten Branchen aus dem letzten Jahr waren China und erneuerbare Energien. Ich glaube, da sind wir jetzt ziemlich am Tief, ja, man erwischt da vielleicht immer nie ideal den Wechselpunkt, aber das Momentum hat auch so ein bisschen gedreht. Aktie ist einfach sehr, sehr günstig von der Seite und per se sind erneuerbare Energien, ja, wenn wir mal auf 10 Jahre denken, ja, definitiv ein Wachstumsthema, anders als vielleicht die ein oder andere Branche. Und da könnte natürlich auch mal da eine kräftige Erholung stattfinden. Ja.
Eine sehr bekannte Aktie ist auch drin, TSM. Ich wusste gar nicht, dass die Dividenden zahlen.
Doch, das ist eigentlich auch eine Aktie, wie ich mag, so eine Mischung aus Value, Dividende und Growth, also die Taiwan Semiconductor oder TSMC. Das ist meiner Meinung nach eigentlich so der defensivste Play, um das Thema AI zu spielen, ja, weil alle reden über Nvidia, ja, aber die Chips von Nvidia werden bei denen gefertigt und die haben einen Weltmarktanteil in diesem Foundry-Business von über 50%, sind technologisch da auch am weitesten, gibt eigentlich nur noch Samsung Electronics. Und alles andere ist deutlich kleiner. Und was ich bei Nvidia halt auch gerade bei der Bewertung auch langsam Angst hätte, ne? Also auch eine Google, eine Amazon und auch andere, die arbeiten natürlich auch an Chips, die KI irgendwie können. Und da wird es dann irgendwann erst bei bestimmten Anwendungsfällen dann Chips geben, die dann irgendwie besser sind oder gleich gut oder zumindest günstiger. Ich meine, es ist ja Wahnsinn, was diese Chips kosten. Und die Fertigung geht aber eigentlich immer über Taiwan Semi und da bin ich da von der Seite eigentlich abgedeckt. Auch Warren Buffett war mal drin, ist dann glaube ich mal wieder raus, weil ihm das China-Risiko so zu hoch ist. Das ist natürlich, sag ich mal, das Thema. Aber ich glaube, wenn es da zum Thema kommt, da haben wir auch nochmal ganz andere Sorgen und das ist auch nicht, was übermorgen oder über Nacht passiert. Ne?
Lufax, nehmen wir noch einen rein.
Etwas Spekulativeres, ja, von den Aktien. Das ist eine Online-Kredit-Tochter, ja, das heißt, Die vergeben Kredite an Firmen, auch Privatpersonen in China, gehören allerdings zu Ping An. Das ist der weltgrößte Versicherungskonzern. Das ist, der Mutterkonzern dazu, die da immer noch maßgeblich beteiligt sind. Und die Firma notiert, glaube ich, so bei 13% vom Buchwert. Also KGV ist bei solchen Sachen nicht immer ideal. Das kann sehr, sehr stark schwanken, aber auch das ist irgendwie bei 2, 3 oder 4, je nachdem von den Schätzungen. Aber vor allem der Buchwert ist ja extremer Absturz, zahlen auch eine Dividende. Und ich denke mal, dadurch, dass man Ping An im Rücken hat, hat man auch eine gewisse Seriosität, weil das wirklich auch technologisch wahrscheinlich im Versicherungsbereich die Firma, die am weitesten ist und einfach auch mit die größte Firma ist. Und das gibt natürlich auch, sag ich mal, eine gewisse Seriosität. Und wenn sich dann China dreht, gehen erst die Aktien so aus der ersten Reihe, wie Alibaba, Baidu. Aber dann kommen halt auch solche Aktien. Und hier, welches Mal, ist, glaube ich, halt auch so eine typische asymmetrische Chance von dem Buchwert. Weil wenn, ist es auch irgendwie peinlich für Ping An. Ich sag mal, der Downside-Risiko ist wahrscheinlich, dass irgendwann ein Übernahmeangebot von Ping An geben würde. Was aber auch dann wahrscheinlich über den aktuellen Kurs wäre. Aber das ist natürlich China-Aktien, dritte Reihe. Ist natürlich jetzt, sage ich jetzt mal, kein Dividendenaristokrat aus den USA, das muss man natürlich wissen, aber es zeigt, es gibt halt inzwischen auch wirklich Deep-Value-Aktien aus dem ursprünglichen, vielleicht auch Growth-Bereich.
Philipp Haas, der Wikifolio-Investor. Philipp, ich danke dir.
Vielen Dank.
Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek.
Börsenradio Network AG.